Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto Podcast. Dieses Mal aus den Ferien, aber diesen Gast konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und zwar habe ich heute Mike Hager mit am Start. Er ist ehemaliger Radiosprecher, heute Unternehmer, Buchautor und NFT-Experte, welcher mit seinem Buch Reich durch NFTs, ihr seht es im Background für die, die das Video auch sehen, einen großen Teil der deutschsprachigen Community mit auf diesem NFT-Weg genommen hat. Mike, herzlich willkommen.
Hallo Fayaz, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Bevor wir zum sehr, sehr spannenden Buch springen. Ich habe in einem Gespräch von dir gehört, dass du damals den Wunsch hattest, Radiosprecher zu werden. Den Wunsch hattest du dir damals auch erfüllt. Wie kam es dazu? Also wieso Radiosprecher und wieso sprichst du jetzt nicht im Radio, sondern schreibst Bücher?
Ich war immer ein großer Radiofan. Also bei uns in Deutschland gibt's Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die jetzt große Fernsehstars sind. Die waren in meiner Kindheit waren das Radiostars. Und es war wirklich mittags so und nachmittags, wenn die beiden on air waren, dann hast du einfach zugehört. Und das war für mich immer ein so großes Faszinosum, dass ich gesagt habe, ich will zum Radio. Dann habe ich im Gymnasium eine Berufsberatung mal gemacht und habe gesagt, ich könnte mir zwei Sachen vorstellen. Das eine ist Koch, das andere wäre zum Radio. Da hat er gesagt, Koch können Sie komplett vergessen. Wollen Sie denn immer am Abend arbeiten, wenn alle anderen frei haben? Da haben Sie ja keine Freunde mehr. Das war sehr einleuchtend für mich. Und Radio, hat er gesagt, Radio, da müssten Sie in irgendeine Kneipe reingehen, wo zufällig Radioleute drin sind und dass die dann mit Ihnen in Kontakt kommen und Sie dann vielleicht zum Radio kommen. Ach, da ist ganz viel Zufall mit dabei. Und wie ist der Zufall? Ich glaube ja nicht, dass es Zufall gibt. Ne? Dinge, die so sein sollen, fallen einem zu. Wie es der Zufall in Anführungszeichen so will, habe ich während des Studiums die Möglichkeit bekommen, einen Studentenradiosender mit zu gründen. Und das war mein Einstiegspunkt zum Radio. Wir haben damals drei Jungs aus dem Studium Kommunikationswissenschaft. Ich habe zuerst Lehramt Französisch, Englisch und dann später Kommunikationswissenschaft studiert. Das habe ich dann auch fertig gemacht tatsächlich. Drei Jungs aus dem Studium haben wir eine Comedy-Sendung gemacht. Und die Comedy-Sendung, wir waren damals schon sehr anarchistisch und sehr krass unterwegs. Und das hat dazu geführt, dass viele vom lokalen, aber auch vom bayernweiten Radio unsere Sendung gehört haben. So dass wir nach und nach Anrufe bekommen haben. Erst von einem größeren Lokalsender und dann von Antenne Bayern, wo ich dann hingegangen bin, 20 Jahre war. Einige Jahre davon war Antenne Bayern der meistgehörte Sender Deutschlands sogar. Und das war für mich so der Einstieg ins Radio und hat dazu geführt, dass ich 23 Jahre alles in allem beim Radio war. Nur in dieser Zeit habe ich halt eine Sache festgestellt. Und das ist auch die Geschichte, die in meinem ersten Buch Geld allein ist auch eine Lösung drin steht. Ich habe es damals halt vor über 20 Jahren auf ziemlich dumme Art und Weise geschafft, mich in 35.000 Euro Schulden rein zu manövrieren und habe mich da aus eigener Kraft rausgezogen mit Unterstützung von Mentoren und von Büchern und von Websites. Ich habe einfach alles, was ich zum Thema Geld und Investieren und Sparen und alles, was dazugehört, sind ja immer nur die drei Hebel, mehr Geld verdienen, weniger Geld ausgeben und das Geld dann sinnvoll investieren, was übrig bleibt, habe mich in dem Bereich habe mich so Tag und Nacht damit beschäftigt, dass ich erstens relativ schnell aus meinen Schulden rausgekommen bin und zweitens, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber innerhalb von 7 Jahren halt die erste Million verdienen konnte und dann halt weitermachen konnte. Und die Faszination an Investments, Investmentstrategien, Assetklassen von Krypto über Immobilien, über Aktien, über alternative Investments, was NFTs ja de facto eigentlich auch sind, war für mich so groß, dass jeder in meinem Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis, der irgendwie mit dem Thema was wissen wollte, zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mike, Krypto, wie geht denn das? Mike, Aktien, wie geht denn das? Mike, Immobilien, wie geht denn das? Ich habe dann angefangen, relativ schnell in Immobilien zu investieren und konnte mir ein recht gutes Immobilienportfolio aufbauen. Und ich habe halt gemerkt, immer wenn ich über diese Sachen rede, dann fühlt sich das für mich nicht wie Arbeit an. Dann macht mir das so viel Spaß, dass du mich 10 Stunden in den Raum einsperren kannst. Und wenn einer sagt, hey, komm, Mike, lass uns über Geld reden, sage ich, ja, okay, bin ich dabei. Und das hat dann dazu geführt, vor 3 Jahren, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, Radio habe ich ich war beim meistgehörten Sender Deutschlands. Ich habe eine Comedy-Figur gemacht, die Studiotechniker Julinge, die hat immer so gesprochen. Der hat in Bayern einen Bekanntheitsgrad von 96%. Da irgendwie für mich war nach oben irgendwie nichts mehr zu erreichen. Und das, was meine Leidenschaft ist, durch und durch, war ja eh über Geld zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich höre es auf, ich fange an, Bücher zu schreiben, ich mache einen YouTube-Kanal zu dem Thema, ich bringe das Menschen bei, weil ich glaube, dass es nichts Geileres gibt, als Menschen beizubringen, wie sie sehr viel Geld verdienen können, weil das bringe ich den Menschen auch immer bei, weil sie davon auch viel spenden. Ich habe allein dieses Jahr schon wieder 70.000 Euro gespendet. Und ich glaube, dass unsere Welt besser wird, wenn wir uns gegenseitig dabei unterstützen, mehr Geld zu verdienen, davon auch anderen was abzugeben, die es nicht so gut haben, und einen Wert in die Gesellschaft einzubringen. Ja, und das ist so kurz gefasst mal meine Geschichte, die mich hierher gebracht hat an diesem Punkt, an dem NFTs mein Leben sind.
Mein alter Chef hat damals mir immer gesagt, Fares, du hast ein Gesicht fürs Radio, als wir immer so Witze herumgemacht haben und so. Ist jetzt, wenn die Leute dein Buch sehen oder deine Stimme hören, kommt das heute noch vor, dass die sagen, hey, das ist doch der Mike Hager vom Radio?
Also in der Regel nicht tatsächlich, weil ich 98% meiner Radiozeit zugesprochen habe, eben in dieser Rolle als Studiotechniker Nullinger. Wenn ich allerdings diese Stimme mache, dann drehen sich die Leute auf der Straße um. Weil okay. Die in Bayern jeder.
Die ist kennt. Bekannt.
Ja, ja.
Okay, top. Und du hast von diesem Schuldenberg erzählt, von diesen 35.000 Euro Schulden. Das ist natürlich keine kleine Menge. Als du dich da rausgebracht hast mit Investments und Geld verdienen etc., war Krypto und NFT aber noch kein Thema. Das waren noch andere Investments, mit welchen du da gearbeitet hattest. Waren das einfach Aktieninvestments oder wie bist du da vorgegangen?
Also in erster Linie waren es wirklich so gute alte Tugenden wie erstmal echt viel sparen. Ich unterscheide ja immer zwischen Investition und Ausgabe. Ne? Investition ist was, wofür du dein Geld hergibst, was danach mehr wert wird oder dir eine Rendite bringt, Aktien, vermietete Immobilien, was auch immer. Oder Ausgaben, etwas, wofür du dein Geld ausgibst, was danach weniger wert oder wertlos wird. Eine Dose Cola, ein paar Schuhe, Klamotten, all diese Sachen. Das heißt, ich habe massiv meine Ausgaben verringert. Zur gleichen Zeit habe ich gearbeitet wie ein Irrer, also habe mich auch fast in den Burnout reingearbeitet. Also hat dann damals auch irgendwann eine Ärztin zu mir gesagt, Herr Hager, alle Ihre Burnout-Marker sind auf dunkelrot. Sie müssen jetzt was machen, weil ich so in diesem Ding drin war, muss raus aus den Schulden. Ne? Also diese zwei Sachen, habe versucht, mehr Geld zu verdienen, weniger Geld auszugeben und habe dann aus diesem, blöd gesagt, war es für mich ein Trauma, heraus verschuldet zu sein, angefangen, mir Sicherheit zu bauen. Und meine erste Sicherheit war zugleich, nachdem ich mit Aktien, das war ein großer Teil der 35.000 Euro Schulden, oder die Hälfte zumindest, ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin, war für mich Sicherheit, hey, du kaufst dir deine erste kleine eigene Wohnung in München. Und da hatte ich so zwei Stufen im Kopf. Erstens so viel von dieser Wohnung abbezahlt, dass wenn ich sie vermieten würde, Zins und Tilgung durch die Miete gedeckt werden können. Und zweiter Schritt, die Wohnung komplett abgezahlt, sodass ich im Monat meine 120 Euro Wohngeld habe. Und die könnte ich auch noch verdienen, wenn ich Klos putzen gehe. Und auch dafür wäre ich mir nicht zu schade, dass ich so in Sicherheit bin, dass ich weiß, okay, ich habe auf alle Fälle ein Dach über dem Kopf. Nicht wissend, dass diese erste Wohnung, die dann zu einer zweiten, zu einer dritten, vierten, fünften und dann zu einem Mehrfamilienhaus geführt hat, die Grundlage war, mir Immobilienwissen und Immobilieninvestmentwissen so gut anzueignen, dass ich damit in den nächsten Jahren sehr gutes Geld verdienen und heute ein schönes passives Einkommen durch die Mieteinnahmen erreichen könnte.
Bevor wir ins Thema Kryptos und NFTs springen, wenn wir jetzt heute dein Portfolio anschauen müssten, wie ist das prozentual aufgeteilt? Du hast jetzt Aktien erwähnt, Immobilien, du bist natürlich auch in Kryptos und NFTs investiert. Wie würdest du das prozentual aufteilen, Stand heute?
Also früher, vor NFTs, war es um die 70% Immobilien. Jetzt nach NFTs, ich meine, Du weißt, als die Bored Apes, also meine 10 Bored Apes zusammen mit den Ape Coins und den Kennels und den Serien fast 10 Millionen Euro wert waren, hat sich das natürlich massiv nochmal in eine andere Richtung verschoben. Wobei man sagen muss, dass die Immobilienpreise in München auch ja gut angezogen sind weiterhin. Also ich kann dir, Vers, ehrlich gerade die Aufteilung gar nicht wirklich sagen. Es ist auf alle Fälle jetzt ein bedeutend größer gewordener Teil Kryptowährungen und NFTs, ja.
Okay, und sehr spannend.
Ich fühle mich da sehr wohl damit, weil ich, aber weißt, das ist halt auch immer wichtig, Menschen zu erklären, dass NFTs und Kryptowährungen, naja, Kryptowährungen in Maßen, aber NFTs schon ein Hochrisiko-Investment sind, dass ich nur in dieser Hochrisikoform von der Menge, von dem her, was ich investiert habe, deswegen tätigen kann, weil ich halt sehr gute, stabile Grundlagen mit, ich sag mal, Oldschool-Assets wie Immobilien habe, die halt nicht so volatil sind wie NFTs, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, also jemand, der jetzt komplett neu angefangen hat und zu 100% in NFTs drin ist, der ist natürlich risikomäßig ganz anders unterwegs als du, der ein Veteran ist, sich auskennt und bereits Assets hat, die entsprechend auch Geld generieren und auch eine gewisse Stabilität bringen.
Ja. Und da gehören Immobilien dazu, da gehören auch Aktien immer noch zu einem kleinen Teil dazu. Da gehört natürlich DeFi dazu. Also es gibt ja viele DeFi-Protokolle, die einfach immer noch schönes Geld zahlen. Auch die Vermischung aus NFT und DeFi, so wie bei Wolf Game, wenn ich mir anschaue, was meine Wool-Pouches noch so täglich produzieren. Play to Earn über Decentral Games Ice Poker, was an Tagen ein paar hundert Euro reinbringt. Also da kann man schon echt schöne Sachen machen, ne? Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues.
Absolut. Nein, das ist super spannend. Aber dann sag uns doch mal, wie bist du überhaupt in die Kryptowelt reingerutscht? Jetzt hast du deine Radiokarriere, die relativ gut läuft, als ein Comedy-Charakter, der in Bayern sehr bekannt ist. Du hast deine Schulden abbezahlt, finanziell läuft es super. Wie bist du dann in Kryptos reingerutscht?
Ich habe einfach diese eine Marotte. Ich interessiere mich wahnwitzig für Sachen, von denen heute noch keiner überhaupt gehört hat und von denen ich glaube, dass sie in 5 bis 10 Jahren riesengroß werden. Das war schon immer so. Also ich habe auch früh mich mit crazy Aktien beschäftigt, die dann später groß wurden. Das interessiert mich einfach. Und deswegen, weil mich das interessiert, bin ich viel am amerikanischen Markt unterwegs, will heißen amerikanische Podcasts, amerikanische Websites, bin lustigerweise gar kein Technikfreak, bin meilenweit weg davon, irgendwie Nerd zu sein oder so. Wenn mir einer meiner Mitarbeiter sagt, ja, ich muss jetzt die DNS-Entry auf deiner Website ändern, so, what the f***, tu es, aber ich kenne mich damit nicht aus. Ne? Aber Technologie interessiert mich immer. Und ich habe damals 2013 auf amerikanischen Seiten was gelesen von Bitcoin, Kryptowährung, war im März 2013. Und das ist echt total krass, weil ich habe damals jeden gefragt um mich rum, darunter große Investoren im Bereich 10, 50 und über 100 Millionen Nettovermögen. Und habe die gefragt, habe gesagt, schon mal was von Bitcoin gehört? Und alle so, nee, gar nicht. Kein einziger hatte jemals von Bitcoin gehört. Das Wort war unbekannt. Und als ich dann so ein bisschen mich reingelesen habe und ihnen das erklärt habe und gesagt habe, ja, das ist eine Kryptowährung, Blockchain und so, da haben die gesagt, ja, spinnst du, Betrug, Pyramidensystem, Ponzi-Schema, Tulpenblase, lass die Finger davon. Ich habe dann leider mich damals zu wenig getraut. Ich habe 30 Bitcoin, 30 Euro das Stück gekauft. Und dann sind die innerhalb kürzester Zeit, das weißt du wahrscheinlich auch noch, 2013, auf 950 Euro hoch. Und ich habe mir gedacht, what? Habe ich jetzt 900 Euro 30.000 gemacht? Das ist ja komplett verrückt. Und dann sind die runtergefallen wieder, wie du auch dich sicher noch erinnern kannst, auf so 120, 130 und haben dann so einen Dead Cat Bounce gemacht auf so 180 hoch. Dann habe ich gesagt, hey, 180, komm, versechsfacht. Alles gut, nimm raus das Zeug, Kryptowährungen, ciao, ciao, will nie wieder was von euch hören. Und dann schaue ich mir im Nachgang diesen Kurs an und sehe, wie der steigt. Und 1.000 und 2.000 und 3.000, da habe ich mir gedacht, bei 3.000, nee, Hager, du kannst jetzt nicht weiter copen, jetzt geh halt wieder rein. Und dann bin ich bei 3.000 Euro wieder mit einer guten Menge rein und habe die auch bis heute gehalten. Und als ich im Januar 2021 das erste Mal von NFTs gelesen habe, habe ich wieder alle meine Investoren und wohlgemerkt inzwischen auch Krypto-Investoren-Freunde gefragt. Und die haben wieder alle gesagt, NFT, nie davon gehört. Kein einziger hatte von NFTs gehört. Und als ich das dann erklärt, also Geld für Bilder und so, haben die gesagt, ja, spinnst du, Pyramidenschema, Ponzi, Tulpenblase, Betrug, lass die Finger davon. Und da habe ich gedacht, okay, das, history doesn't repeat, but it rhymes. Und da habe ich gedacht, das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gehört. Und ich habe zwei Fehler damals bei Bitcoin gemacht. Ich bin mit zu wenig Geld reingegangen und ich habe nicht durchgehalten. Ich bin nicht lang genug drin geblieben. Und inzwischen wissend, auch von meinem Immobilienwissen, dass it's not about timing the market, it's about time in the market. Es geht darum, lang drin zu bleiben. Und deswegen bin ich dieses Mal dann mit mehr Geld rein, so am Anfang um die 300.000 Euro und habe gesagt, ich bleibe länger drin. Das ist auch übrigens einer der Gründe dafür, dass ich halt 10 Bored Apes gemintet und sie nie verkauft habe. Weil ich weiß inzwischen, dass wenn ich was entdecke, dann bin ich in der Regel 5 Jahre früher dran. Also ich habe ganz oft Sachen entdeckt, habe dann investiert, habe nach 2 Jahren gesagt, ne, funktioniert nicht, habe es gelassen. 5 Jahre später, baff, explodiert das Zeug. Und deswegen weiß ich, okay, so grob 5 Jahre bin ich meistens vorne dran. Und deswegen kommt es für mich überhaupt nicht ansatzweise in Frage, irgendwas innerhalb von 1, 2, 3 Jahren zu verkaufen. Und so bin ich in Krypto reingekommen. Habe dann später natürlich auch Ether gekauft und ganz viele andere Altcoins und mich halt immer damit beschäftigt. Und weißt, deswegen ist es auch, wenn ich so einen Bärenmarkt sehe, du bist seit 2012 dabei, das ist jetzt der 5., glaube ich, krasse Bärenmarkt im Kryptobereich, den wir sehen. Ich weiß, damals, als der Kryptowinter war, war mein Depot 80-90% unten und hat sich ein Jahr drauf versechsfacht. Weißt, ich kenne das. Und deswegen, wenn also, oh Gott, Bären, Hilfe, muss verkaufen. Ja, verkauf's mir halt dann gerne. Aber ich verkaufe gar nichts, weil das ist halt Krypto. Krypto musst du wissen, es geht immer wieder zwischendrin mal 90% runter und dann wieder ein paar 100% hoch. Und das ist meine Geschichte in Krypto.
Und in der Zwischenzeit stirbt Bitcoin noch 17 Mal und steht dann
China
aber wieder auf.
China verbietet die Miner und...
ja, genau. Nein, absolut. Also schon eine extrem spannende Story, auch das mit den 5 Jahren finde ich sehr, sehr interessant. Ich möchte auch gleich zu den Bored Apes kommen. Bored Ape Yacht Club, eine der absoluten Blue Chip NFT-Kollektionen, eine sehr bekannte Kollektion. Du hast 10 Stück gemintet, das bedeutet, du warst damals mit dabei, als das Projekt entstanden ist und konntest eigentlich für $200 etwa das Stück, konntest du einen Bored Ape holen. Du hältst nach wie vor alle inklusive Apecoin, inklusive den Hunden, den Kennels und den Mutanten oder den Serum oder was du schlussendlich dann gespielt hast. Ja. Bist du... Auf der einen Seite bist du natürlich überzeugt vom Markt und von der Idee, dass das in 4, 5, 6 Jahren extrem durch die Decke gehen kann. Auf der anderen Seite bist du aber ein Investor auf Veteranenlevel. Du kennst dich aus, du weißt, die Märkte gehen hoch und runter. Wieso also nicht einen Teil verkaufen oder wieso nicht gewisse Apes verkaufen? Weil wir haben den Hype-Zyklus mitgemacht. Jetzt ist es wieder unten. Und jetzt musst du quasi noch mal ein paar Jahre mit drin bleiben. Also wo unterscheidest du den Hut zwischen ich bin ein Investor und möchte Profite realisieren und ich bin ein Visionär und glaube an die Vision von XY?
Also da kommen halt ein paar Sachen zusammen. Ne? Dadurch, dass ich, und das rate ich auch immer allen, auch die bei mir im Mentoring sind und bei YouTube und überall, dadurch, dass ich halt nur mit Geld reingehe, dass ich mir leisten kann zu verlieren, habe ich halt keinerlei Druck, einen Cent da rausholen zu müssen. Also das ist schon mal sehr wichtig. Darüber hinaus habe ich bei mir selber die Erfahrung gemacht und bei ganz vielen anderen auch gesehen, dass immer, wenn sie versuchen zu traden oder den Markt zu timen, dass die Leute in der Regel damit auf die Schnauze fallen. Ich habe das so oft inzwischen erlebt, auch bei mir selber, wenn ich mal versucht habe, ja, okay, dann nimmst du jetzt mal einen Gewinn mit und dann marschiert dir das Ding durch die Decke und du denkst dir, oh, und jetzt bin ich nicht mehr drin. Gut, dann kann man sagen, kann man nur einen Teil verkaufen und so klassische Strategien. Ich habe für mich einfach selber gemerkt, ich fahre besser. Ich heiße ja auch, also meine 2 Wallets heißen ja Warren Himself und Warren Vault, ne, VAULT. Bin ein großer Fan von Warren Buffett, auch wenn er nichts von Bitcoin hält. Das ist, muss ja auch nicht immer Fan von allem von den Menschen sein. Aber ich finde, an Warren Buffett kann man halt sehen, was du mit einer guten Analyse, einer einmal gefällten Entscheidung und damit diese Entscheidung dann auch beizubehalten, wenn sich fundamental nichts ändert, was du damit erreichen kannst. Und ich sehe einfach alle diese Trader den Bach runtergehen, weil am Schluss haben sie dann doch die Emotionen nicht unter Kontrolle und es haut sie dann doch auf die Nase und hat bei mir selber auch die Erfahrung gemacht. Und deswegen fahre ich, also ne, diese Komponente, Geld, das du nicht brauchst, langfristigen Anlagehorizont, grundsätzliches Vertrauen in die Asset-Klasse, in die einzelnen Assets und in die Technologie führt bei mir dazu, dass ich nicht im Traum dran denken würde, dazwischendrin mal einen Gewinn mitzunehmen. Nebenbei ist mein I minted 10 Bored Apes and never sold a single one. Das ist schon fast ein Claim to Fame. Da kannst du auf meinem YouTube-Kanal mal schauen, als ich das zu Logan Paul gesagt habe, wie dem die Gesichtszüge entgleist sind. Also das ist schon, ist auf eine andere Art und Weise schon wertvoll tatsächlich für mich.
Und was hat dich, du hast jetzt gesagt, und ich muss jetzt provokativ natürlich fragen, als du die Bored Apes gemintet hast, hast du natürlich vielleicht das Vertrauen in die Asset-Klasse gehabt, aber du wusstest natürlich noch nicht, ob Yuga Labs das Yuga Labs von heute ist, ob sie die Millionen einsammeln, ob sie das Metaverse aufbauen und ein absolutes Blue-Chip-Projekt werden. Und trotzdem hattest du ein gewisses Vertrauen. Was war für dich der Faktor, bei welchem du gesagt hast, ja, dieses Bored Ape-Projekt, das ist durchaus spannend, da bin ich mit 10 Stück dabei?
Ja, also ich kann es dir gleich für die Bored Apes im Speziellen sagen, aber allgemein gibt es eine Sache, die ich in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, in denen ich investiere, gelernt habe. Ich kann mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Wenn ich Sachen gemacht habe, wo mein Bauch so ein bisschen gegrummelt hat und gesagt habe, ja, aber sieht doch eigentlich geil aus, bin ich auf die Schnauze gefallen. Wenn mein Bauch, als ich meine ersten 2 CryptoPunks gekauft habe, hat mein Bauch geschrien, das wird eines der besten Investments gewesen sein, das du jemals in deinem Leben gemacht hast. Und genauso war es bei den Bored Apes. Ich habe ja am Anfang, weil ich completely out of money war zu dem Zeitpunkt, weil alles schon drin war. Ich habe am Anfang 2, glaube ich, gemintet. Kann man alles auf der Blockchain nachsehen. MIK.eth ist meine ENS. Ich habe 2 gemintet und dann habe ich die gesehen, weil dann wurden die revealed gleich. Und ich habe mir gedacht, ja, sind die geil. Die haben mir einfach so gut gefallen. Habe ich nochmal 3 gemintet, glaube ich. Und dann waren die noch geiler. Und dann habe ich gesehen, boah, es gibt besondere mit Goldhaut und. Dann habe ich gedacht, komm, ein paar Lose kaufe ich noch. Und dann habe ich nochmal 5 gemintet. Und ich fand die einfach, mein Bauchgefühl hat gesagt, die sind einfach geil. Die sehen einfach geil aus. Es war mir auch egal, was die wert sind oder was die wert werden. Mir haben die einfach richtig gut gefallen. Und ich habe im Nachgang halt was gesehen, dadurch, dass ich am 1. Mai 2021 war das, da hatte ich schon viele 100 Stunden auf dem Buckel, was NFT-Recherche anbelangt. Und ich habe halt einen Effekt gesehen, den ich so vorher noch nie gesehen hatte. Jeder, der einen CryptoPunk-Profile-Pick hat, bleibt bei seinem CryptoPunk-Profile-Pick. Die wechseln nicht, weil das ist einfach die Ultimate Flex, wie der Franzose sagen würde. Nur als die Bored Apes rausgekommen sind und ganz viele von denen gemintet und dann auch gekauft haben, haben sehr viele CryptoPunks zumindest vorübergehend einen Bored Ape für ihr Profilbild genommen. Und das war schon sehr, sehr offensichtlich und ein sehr krasses Zeichen. Ich habe am 1. Mai abends habe ich ein YouTube Live gemacht, habe immer wieder mal, mache immer wieder so Live, so Ask Me Anything. Und dann habe ich gesagt, kann man heute noch ansehen, ich werde immer wieder gefragt, was ich für NFTs empfehlen würde. Also heute Morgen habe ich 10 so Bored Apes gekauft für 0,08 Ether das Stück. Die sind zwar jetzt schon bei 0,45, also fast versechsfacht, aber ich finde die immer noch super interessant und glaube, dass die sich gut entwickeln könnten oder so. Irgend sowas in der Art habe ich gesagt. Es gibt auch Menschen, die haben daraufhin Bored Apes gekauft und sind mir bis heute dankbar dafür. Das war wirklich einfach mein Bauchgefühl. Und so agiere ich bei den meisten Projekten. Es ist so, ich habe da innerlich so ein Radar laufen, so, oh, der OG hat gekauft oder gemintet, der hat sein Profile-Pick gemacht, hier schreiben viele drüber, in dem Discord, in dem wird drüber gesprochen und mein Bauchgefühl passt auch noch, schlage ich zu. Ja, ist auch, habe ich dann auch schon mal gemacht bei Sachen so Cryptodes zum Beispiel. Fand ich am Anfang nicht so sexy. Aber irgendwie, da sind so viele Lichter auf der Landkarte aufgetaucht, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, kaufst einen, hab dann auch nur einen zweiten gekauft und war auch eine gute Entscheidung. Also ich verlasse mich da viel auf mein Bauchgefühl.
Das heißt, wenn du jetzt deine 10 Bored Apes anschaust, wir haben ein bisschen, du hast ein bisschen das Thema der Identität angesprochen. Die Leute wechseln auf Twitter ihr Profilbild. Manche sind komplett anonym und geben sich als diesen CryptoPunk oder als diesen Bored Ape aus. Du hast jetzt ganz bewusst den anderen Weg genommen und hast dich als Mike Hager mit deinem Gesicht auf das Buch gestellt. Wieso nicht einen der Bored Apes nehmen? Wieso hast du das mit der Markenidentität? Glaubst du da nicht so fest daran oder glaubst du immer noch daran, dass du quasi als die Persona, ja, jetzt sieht man es genau. Ah, da ist er ja, da ist er ja.
Da
Okay,
ist
ja.
einer drauf.
Da ist einer da. Wieso der übrigens?
Also, irgendwie ist das mein Lieblings-Ape. Immer
Okay.
wieder, wenn ich so drauf bin. Also ich hab schon ein paar, aber Holo, White Fur, Basie Brim, BAYC
Schön.
Brim, das ist, ich meine, das kleines Alpha, ne, für Menschen, die überlegen, sich ein Bored Ape zu kaufen. Du hast mit dem Bored Ape alle Vermarktungsrechte. Das weiß jeder. Nur, was ganz viele nicht wissen, nur weil du ein Bored Ape hast, kannst du nicht wie wild einfach das Logo von BAYC verwenden, wenn du vermarkten möchtest. Wenn du allerdings einen Bored Ape hast, so wie der da hinten zu sehen ist, auf der eine Kappe zum Beispiel hat, auf dem BAYC drauf ist, das Logo, dann kannst du auf diesen also über den Hintereingang natürlich das Bored Ape Logo verwenden, was diese Apps viel wertvoller macht. Also nur, wenn jemand mal überlegt, einen zu kaufen und ihn dann auch zu vermarkten. Also warum mit meinem Gesicht? Weil das bei mir eh schon irreversibel war. Weißt, ich war als Nullinger, ich hatte einen YouTube-Kanal mit 50.000 Abonnenten, Facebook-Seite mit 200.000 wie sagt man da, Fans oder Followern. Und auch das Buch, sowas, ich glaube, sowas ist einfach besser, wenn du mit deiner Person und deinem Gesicht dahinter stehst. Also es wäre, kurz gesagt, es wäre für mich nicht möglich gewesen. Also diese Sachen so zu verbinden, wie ich es dann auch gemacht habe, mit Buch und YouTube-Kanal und Mentoring-Gruppe und, das wäre als Anon nicht bis schwer möglich. Und ja, weißt, auch da, ich bin 23 Jahre meines Lebens gut gefahren, nicht Anon oder Pseudonym zu sein. Habe ich halt einfach weitergemacht.
Was hältst du von Leuten, die ihre Markenidentität komplett anonym in der Krypto- und NFT-Welt aufbauen, mit dem vielleicht neue Projekte, DeFi-Projekte, NFT-Projekte an den Markt bringen? Kann für uns in der Gesellschaft noch immer noch ein bisschen, ich bin mir da nicht ganz sicher, will der mich scammen? Ist das ein Rug? Aber gleichzeitig produziert die Person etwas Spannendes? Was hältst du von anonymen Gründern und anonymen Teammitarbeitern?
Es gibt aus meiner Sicht zwei Arten von anonym. Es gibt Hallihallo, hier bin ich, anonym, habe gerade ein Twitter-Profil gemacht und mache jetzt ein NFT-Projekt. Keiner weiß, wer ich bin. Ne? Und es gibt anonym, ich baue mir trotz Anonymität langfristig was auf und bin zwar anonym, schaffe aber trotzdem über die Langfristigkeit Vertrauen. Bestes Beispiel G-Money. Gutes Beispiel, Punk 6529, Punk 4156. Menschen, die anonym oder pseudonym sind, also ich hab mit dem G auf der VCon drüber gesprochen, habe gesagt, wie lange willst du das noch machen? Hat er gesagt, ja, mei, vielleicht wird es früher oder später mal so, dass die Maske halt fällt, dann ist auch nicht schlimm, aber bis jetzt fahre ich ganz gut damit. Und ich kann es nachvollziehen, also ich kann es wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil tatsächlich glaube ich, wenn du die Wahl hast, reich und berühmt oder nur reich zu sein und nicht berühmt, dann ist Letzteres besser. Aber grundsätzlich finde ich es, wenn es gut gemacht ist, smart, wenn du das Gefühl eben hast, dass Menschen sich immer noch dahinter verbergen, die ein gewisses Ethos, eine gewisse Moral, und eine gewisse Verlässlichkeit und einen Trust haben. Und diese Menschen, die ich aufgezählt habe, das sind Menschen, die kriegen das finde ich, ganz gut hin. Nichtsdestotrotz, hast völlig recht, sollten wir vorsichtig sein mit Anon-Teams, die dann nach Funks und nach dem anderen komischen Projekt Azuki machen. Ne? Wie immer im NFT- und Krypto-Bereich, immer die Augen offen halten und Holzauge sehr wachsam.
Und definitiv, also das, was du angesprochen hast, finde ich eben schon wichtig. Leute, die halt eine Reputation, ein Vertrauensverhältnis mit der Community aufgebaut haben, kann man natürlich anders bewerten als Leute, die erst seit gestern einen Twitter-Account haben und jetzt mal anonym ein DeFi-Protokoll oder ein NFT-Projekt auf den Markt bringen. Sehe ich auch so. Du hast Events angesprochen, die VCon, du warst auf der NFT NYC, glaube ich, auch.
Leider auf der nicht. Miami
auf der nicht. Ja. Auf der nicht. Du bist aber immer wieder jetzt auch an NFT-Events aktiv. Verschmelzt die physische Welt mit der virtuellen Welt an solchen Events? Oder was ist für dich die Motivation, wieso du an eine VCon zum Beispiel gehst oder ein NFT-Messen gehst, bei welchem du Leute wie ein G-Money oder ein Gary Vee etc. antreffen kannst?
Mein nächstes Buch, das am 20. September rauskommt, ist Mike's Mindset-Minuten. Und da habe ich in den letzten alle Merksätze meines Lebens, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, niedergeschrieben. Jeder Satz wird auf zwei Seiten dargelegt. Und einer meiner wichtigsten Lebenssätze ist: Your network is your net worth. Ich glaube, dass du dich so gut entwickelst, wie sich dein Netzwerk entwickelt. Und du kannst dir online in einem gewissen Ausmaß ein gutes Netzwerk aufbauen. Ich glaube nur, das Netzwerk vertiefen kannst du am allerbesten, du kannst auch online vertiefen, aber am allerbesten auf echten Events. Und deswegen war ich auf der VCon, war halt auch geil, weißt, G-Money und ich haben uns noch nie gesehen und ich habe ihn auf der VCon getroffen und habe auch Gary getroffen und das ist einfach geil, weil du einen anderen Kontakt face-to-face aufbauen kannst. Und bei G-Money war es wirklich so eine geile Geschichte. Er kam hoch zu dem Panel, wo er sprechen sollte, hinter so einer verborgenen Wand. Und ich kenne ihn halt. Und dann habe ich gesagt, hey G, und schön, dich mal zu sehen. Habe ihn ganz fest in den Arm genommen, weil er der war, von dem ich am Anfang wirklich am allermeisten gelernt habe. Und dann hat er so nach unten gedeutet, so zu seinem Gürtel. Und da hing so ein kleines schwarzes Prada-Täschchen. Und ich so, ja, schönes Prada-Täschchen. Und sagt er, nee, gib mal dein Handy. Und dann hält er sein Prada-Täschchen an mein Handy. Und dann poppt auf meinem Handy was auf, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Near Field Communication, NFC. Und dann sagt er, yeah, I just stole all your JPEGs. ja, klar, passt schon. Nee, er hat mir sein PoAP gegeben, also Proof of Attendance Protokoll, dass wir uns getroffen haben. Und da hat er gesagt, this will come in handy. Weil ich gesagt habe, what's your next project? Sagt er, yeah, the PoAP will come in handy. Und dann waren wir am Abend in der Hotelbar und standen zusammen mit Farouk und Cassie Marr und Pop Wonder. Und dann kam irgendwann der G, den ja die wenigsten wissen, wie er aussieht. Und dann habe ich zu meinem Freund und Mitarbeiter gesagt, weißt du, wer das ist? Sagt er, nee, wer? Sag ich, das ist der G. Dann sagt er, echt, oder? Und dann bin ich zum G hingegangen und es waren 15 meiner Mentoring-Teilnehmer dabei, an drei Tischen verteilt. Und haben gesagt, hey G, kannst du vielleicht dein wunderschönes Prada-Täschchen auch meinen Mentoring-Teilnehmern zeigen? Ja, klar. Dann ist er von Tisch zu Tisch gegangen und ich habe die Vorbereitung gesagt, macht euer Handy an. Ist bei jedem mit seinem Prada-Täschchen zärtlich über das Handy drüber gefahren und jeder hat ein Po-Up bekommen. Und zwei Wochen später, glaube ich, oder eine sogar nur, hat er dann den Admit One Discord gegründet und um kostenlos einen Admit One, der zwischendrin auf, ich glaube, 12 oder 13 Ether war, claimen zu können, brauchtest du diesen Po-Up. Und wir alle haben den Admit One Token bekommen, was natürlich mega, mega geil war. Also, und das sind halt so Sachen. Erstens sind es geile Geschichten. Zweitens verbindet einen das. Und drittens, das ist, wenn du, weißt du auch, wenn du in so einer Hotelbar stehst und dann trinkst du ein Bier gemeinsam, das ist schon auch, es sind halt gemeinsame Erlebnisse, die online nicht so einfach gehen. Und deswegen bin ich jetzt auch beim Artblocks Event in Marfa. Ich fahre danach für eine Woche nach Mexico City zu Bright Moments, möchte einen Snowfrow minten. Der Stefano Contiero ist auch da, hat auch eine Verbindung. Macht zum Beispiel auch in meiner Mentoring-Community jetzt im Mitte Oktober machen wir ein Event, weil die sind zwar alle bei unseren wöchentlichen Calls in Zoom und bei uns im Discord, aber die Menschen wollen sich treffen. Und ich kann es verstehen, ich will die auch mal alle in real life sehen und umarmen und mit denen Bier trinken. Ne? Und ich glaube, dass das schon bei all dem immer noch sehr wichtig ist. Und ich glaube, es gibt eine richtig geile Utility, die die meisten Menschen nicht auf dem Schirm haben. Das ist Alpha. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen für fast alle Menschen ist, irgendwo hinzugehen auf eine Veranstaltung und fremde andere Menschen anzusprechen. Und NFTs und NFT-Merch, hier mein Bored Ape Yacht Club T-Shirt oder Hoodie oder eine Moonbird Cap. Das erleichtert es so sehr, andere Menschen anzusprechen, dass das ein Riesenproblem ist, das NFTs lösen. Und immer wenn Probleme gelöst werden, hast du ein Business. Also ich finde das unterschätzen die meisten Menschen ganz massiv, was ich Kontakte auf der VCon gemacht habe, von Menschen, die gesagt haben, hey, du bist auch ein Bored Ape, hey, Menschen aus Singapur kennengelernt, den Martin aus Vancouver kennengelernt, der jetzt gerade in seiner Bar ein Proof-Event gemacht hat, weil er eine Moonbird-Cap auf hatte. Einfach wirklich super interessante Menschen kennengelernt und wie? Durch NFTs bzw. NFT-Merch. Richtig geil.
Das sehe ich absolut. Jetzt muss ich aber auch wieder eher die provozierende Seite, auf die provozierende Seite stehen und sagen, ist das aber nicht auch ein Sicherheitsrisiko? Wenn du Merch von einem Bored Ape oder von einem Moonbird trägst, dann heißt das, hey, ich habe rein theoretisch ein NFT im Wert von 100, 200.000 Euro oder US-Dollar im Besitz. Das kann natürlich auch Nachteile mit sich bringen. Hast du vielleicht eine dieser Nachteile mal erlebt oder gibt es da bestimmte Regeln, die du selber auch verfolgst?
Toi, 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 noch nicht. Und ich sehe es genau wie du. Nicht. Toi, 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 habe ich nicht erlebt und bleibt auch so, weil ich manifestiere ja immer. Ich sehe es genauso wie du. Ich bin sehr achtsam, wo ich was trage, genauso wie ich auch nicht durch Barcelona mit einer teuren Uhr marschiere, weil das ein Sicherheitsrisiko sein kann. Ja, ich glaube deswegen, dass es auch in Zukunft gerade bei NFT-Konferenzen Make or Break sein wird, wie gut das Sicherheitskonzept ist, das im Umfeld dieser Konferenzen, also da meine ich auch außerhalb der Konferenzen, vorgehalten wird für die Menschen, die da hinkommen, weil sonst irgendwann keine mehr kommen. Weil also die ein oder andere komische Nachricht in der Richtung gab es schon. Und das sehe ich wie du. Also da dieser Provokation kann ich und will ich auch gar nichts entgegenstellen, weil die sehe ich auch als real an. Ja. Mhm.
Also definitiv an den Events super Mittel, um neue Leute kennenzulernen. Aber bis man an dem Event ist, vielleicht ein bisschen vorsichtig. Da hat es ja auch Stories an zum Beispiel der NFT, NYC etc. gegeben. Aber wir wollen uns hier in diesem Podcast auch auf die positiven Sachen fokussieren. Du hast mit Reich durch NFTs oder Reich mit NFTs ein Spiegel-Bestseller geschrieben. Du hast jetzt dein nächstes Buch angesprochen. Du hast ein bisschen angetönt, in welche Richtung es geht. Jetzt wirst du weiterhin Bücher schreiben über Themen, die dich interessieren? War das ein Buch, das du immer schreiben wolltest, das neue? NFTs ist natürlich ein bisschen auch durch den Trend entstanden, auch wenn es so ein bisschen in die gleiche Richtung investieren, Geld verdienen etc. gegangen ist. Gibt es noch Themen auf deiner Liste, bei welchen du sagst, doch, das möchte ich auch noch in ein Buch verpacken, weil es extrem spannend ist oder weil es mich jeden Tag eigentlich betrifft?
Also ich schreibe gerade schon das nächste NFT-Buch, das kommt im Frühjahr raus. Ich bleibe auch bei dem Thema. Es ist so bei den Mindset-Minuten. Die Mindset-Minuten ist diese große Liste an meinen Sätzen, Mikes Mindset-Minuten. Und ich habe im Eigenverlag die ersten 39 rausgebracht, habe den zweiten Teil geschrieben und hatte den noch nicht rausgebracht. Und mein Verlag, der Finanzbuchverlag, war einfach so begeistert von Reich mit NFTs, dass sie gesagt haben, Herr Hager, die nächsten drei Bücher bitte, und zwar zügig. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich will auf alle Fälle ein NFT-Buch machen, aber das, da brauche ich halt noch ein bisschen, weil das schreibt sich ja auch nicht von selber. Und dann haben sie gesagt, ja, aber dieses Mindset-Buch, da haben sie doch gesagt, es gibt einen zweiten Teil. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist auch noch nicht veröffentlicht. Ich sage, ja, dann, das würden wir gerne rausbringen, weil es halt auch Finanzbuchverlag, es passt halt sehr auch in diesen Finanzbereich rein, weil unser Mindset, unsere innere Einstellung ist halt Make or Break für alles. Und zwar egal, ob es Investments geht, um Lebensglück und Lebensfreude, ob es um Motivation geht. Weißt du, ein anderer Teil meiner Geschichte ist ja, dass ich nicht nur 35.000 Euro Schulden hatte, sondern auch 135 Kilo, also 50 Kilo Übergewicht, die ich dann abgenommen habe. Und da gehört natürlich ganz viel innere Einstellung dazu. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut in diese Reihe, erst ein NFT-Buch zu machen, dann den Menschen das richtige Mindset mit an die Hand zu geben und dann mit einem weiteren NFT-Buch weiterzumachen. Und bei den Mikes Mindset-Minuten ist echt so krass. Ich habe vorhin erst mit einem Freund drüber gesprochen, großer Unternehmer, der auch bei mir im Mentoring ist, mit 650 Millionen Euro Jahresumsatz. Und wir unterhalten uns immer auch ein bisschen so philosophisch über solche Themen. Und ich habe es ihm vorab jetzt geschickt und er hat gesagt, wow, geil, interessant, lese ich gleich. Und haben uns dann eben über Mindset unterhalten. Ich habe halt wirklich festgestellt, ich habe zwei Bücher, auf die ich das meiste Feedback bekommen habe. Das eine ist Reich mit NFTs und das andere ist Mikes Mindset Minuten, dieser erste Teil gewesen, damals noch im Eigenverlag, weil, also von der Art des Feedbacks her, dass Menschen gesagt haben, Mike, dieses Buch hat wirklich mein Leben in einem Ausmaß verändert, das du dir nicht vorstellen kannst. Und deswegen ist das so ein Herzenskind von mir, so ein Herzensprojekt von mir, dieses Buch, und freue mich, dass es jetzt noch in so einem renommierten Verlag erscheint, in dem ansonsten heiliger Bimbam, Tim Ferriss, Robert Kiyosaki, Tony Robbins erscheinen. Also das ist schon, da bin ich schon immer ganz, ganz happy und stolz darauf, dass ich in dem Verlag sein darf.
Ja, das kannst du absolut sein. Und ich habe dich als einen sehr positiven, aufgestellten und auch immer gut gelaunten Menschen kennengelernt. Und du hast ein bisschen angetönt, dass du eben auch an Übergewicht und eben Misserfolgen, sei es finanziell etc., gelitten hast. Was hat für dich, und ich spreche da natürlich so ein bisschen die Mindset-Geschichte an, was hat für dich, wo hat es bei dir Klick gemacht, bei welchem du gesagt hast, jetzt nicht mehr, ich muss das Ding umdrehen?
Also richtig Klick gemacht hat's, als ich in Anführungszeichen fertig war mit Abnehmen. Als ich diese 50 Kilo runter hatte. Weil, das werde ich nie vergessen, ich bin da auf die Waage gestiegen. Ich habe 7 Jahre in München in einer Dreier-WG gewohnt. Das war Teil der Maßnahmen, hey, nicht viel Geld ausgeben. Und ich bin in dieses alte Bad mit diesem Linoleumboden rein und habe mich auf die Waage draufgestellt und sehe diese Zahl und denke mir, boah, krass, du hast jetzt 50 Kilo abgenommen. Und es war ja 1,5 Jahre meines Lebens, nein zu Schnitzel und Pommes, nein für mich nur Wasser, kein Wein oder Bier, nein für mich keine Party, nein, ich gehe jetzt noch zum Sport. Das war wirklich von der Disziplin und von der inneren Einstellung her so krass, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt, wo ich das geschafft habe, ist mir klar geworden, dass ich alles, was ich in meinem Leben mit Willenskraft erreichen kann, erreiche. Punkt. Das war für mich wie ein Sechser im Lotto. Ich wusste, okay, diese 1,5 Jahre hinter mich zu bringen und diese Disziplin an den Tag zu legen, jetzt kannst du mir alles hinstellen. Ich bin aus dem Stand einen Halbmarathon gelaufen. Es ist egal. Wenn es mit Willenskraft zu tun hat, kriege ich es hin. Und das war wirklich so ein ganz großer Punkt in meinem Leben, wo es Klick gemacht hat. Und der andere Punkt, der hat halt so nach und nach geklickert, war wirklich das Geldthema, wo ich mir gedacht habe, boah, krass, du kannst aus Schulden dich raus zum Multimillionär arbeiten und investieren und sparen. Deswegen bin ich heute halt auch an dem Punkt, dass ich mir immer sage, geht nicht, gibt's nicht. Also egal, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer Recht behalten. Das ist auch ein Satz aus meinen Mindset-Minuten. Und ein anderer Satz da drin ist, life happens for you, not to you. Alles in deinem Leben geschieht zu deinem Besten. Die negativsten Dinge in meinem Leben, 35.000 Euro Schulden, 135 Kilo, 50 Kilo Übergewicht, sind die Dinge, die am Schluss zu den positivsten und schönsten Dingen in meinem Leben geführt haben. Deswegen, wenn du heute was Negatives erlebst, frag dich nicht, warum passiert mir das, sondern frag dich, wofür passiert mir das? Wofür Gutes, was dieses Ding, was hier gerade passiert ist, mit sich bringt? Und dann lebst du ein vollständig anderes Leben.
Ja, das glaube ich dir. Das sind doch super Schlussworte. Jetzt noch eine letzte Frage, Mike. Der Hut. Wir sehen den Hut überall. Das ist dein Markenzeichen. Was hat der Hut für dich für eine Bedeutung? Hast du 20 von diesen gleichen Hüten, die du immer rotierst, oder ist das immer der gleiche? Kannst du jetzt etwas zum Hut noch erzählen?
Ja, ich habe tatsächlich mich immer mit Marketing beschäftigt und ich weiß, dass Branding wichtig ist. Und ich wollte ein Markenzeichen haben. Und eine rote Kappe, also Markenzeichen ist halt auch was im Idealfall im Gesicht ist. Ne? Karl Lagerfeld immer mit der Brille, mit dem Pferdeschwanz, Steve Jobs mit der Nickelbrille. Ich habe einfach noch was gesucht, was im Gesicht oder auf dem Kopf ist. Mir stehen Kappen ganz gut. Ich mag diese Kappe. Der Hahn ist oben drauf. Ein Krafttier habe ich dann gelesen irgendwann. Ich habe tatsächlich 5 von diesen Kappen, trage aber trotzdem nur diese eine selbe. Die anderen sind nur Reserve für, wenn ich die mal verliere. Und ich habe noch 20 andere von dieser Marke mit anderen Tieren drauf. Ein Adler mit Freedom und so. Oder eine Cow mit Cash. Für Cash Cow finde ich auch sehr geil. Aber in der Regel trage ich immer den. Und das ist halt wirklich mein Branding. Mein Ziel war, dass die Menschen sagen, da habe ich einen gehört bei YouTube oder irgendwo, der hat über NFTs gesprochen, weiß nicht mehr, wie der heißt, aber war so ein Typ mit einer roten Kappe. Ne? Und dann, also tatsächlich reines Branding.
Top, aber das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Mike, wo können die Leute dich finden? Wo können die Leute dich anschreiben, falls sie noch weitere Fragen haben? Unbedingt natürlich auch das Buch, das man ja in den Läden und auf Amazon auch findet. Wo sollen die Leute hin, wenn sie mehr über Mike Hager und deine NFT-Passion erfahren möchten?
Also am meisten kostenloses Wissen gibt es auf meinem YouTube-Kanal, einfach Mike Hager. H-A-G-E-R eingeben. Ganz viel, allerdings in Anführungszeichen nur auf Englisch, gibt es bei Twitter. Bei Twitter heißt mein Handle @Nullinger, weil ich 2008 den Twitter-Kanal eigentlich für den Nullinger gemacht habe. Und mein Name dort ist Warren Himself, genauso wie meine Wallet heißt. Eine der beiden, Warren Himself und Warren Vault, ist die andere. Ansonsten natürlich Website mikehager.de. Und wenn du bei Amazon meinen Namen eingibst, findest du alle meine Bücher, kriegst aber auch in jeder Buchhandlung.
Top, super. Mike, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Erkenntnisse und Einblicke in deine NFT-Journey. Ich freue mich schon auf das nächste Buch und auf unser nächstes Gespräch. In diesem Sinne, ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Fayaz. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.